Ja, auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen heute alle zum heutigen Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich möchte am Anfang auch gerne noch Grüße weitergeben von meiner Frau Dani, die musste krankheitsbedingt leider heute zu Hause bleiben. Hat auch einen grippalen Effekt und Bronchitis erwischt. Also das, was sicherlich auch viele Leute hier dieser Tage klagen. Und ja, ich musste auch ein bisschen schmunzeln Anfang der Woche, nicht wegen der Krankheit, aber als die Krankheit sich langsam zeigte, war Dani unheimlich besorgt, dass sie mich ansteckt. Und weil sie ja wusste, dass ich ja heute hier Predigtdienst habe. Und ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man sich einen Haushalt teilt. Das ist ein Riesenaufwand, zu versuchen, halt eben sich nicht mit Bakterien und Viren von jemand anders anzustecken. Aber ich persönlich habe darauf vertraut, dass mich die Krankheit hier verschont, denn wenn der Herr möchte, dass ich heute hier das Wort verkündige, dann wird er mir, ja, ich sag mal so, wird er mich von der Krankheit verschonen und so ist es ja dann auch geschehen. Das soll auch das Thema der heutigen Predigt sein. Es geht um Vertrauen und ich habe die Predigt jetzt einfach mal genannt: Trau dich zu vertrauen. Trauen deswegen, weil man oft denkt, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich gut werden wird, wenn ich in Schwierigkeiten stecke. Und ja, ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Und deswegen war das auch so ein bisschen so eine Verarbeitung, eine persönliche Verarbeitung von mir selber mit dem Thema. Und ja, Gott ist eigentlich immer an unserer Seite, sagen wir. Und so ist es ja auch. Er ist ja auch immer an unserer Seite. Und Gott will uns sowohl bei Dingen helfen, die uns oft zu groß erscheinen, oder auch bei Dingen, die vielleicht weniger bedeutend sind. Er will uns helfen, wenn wir verzweifelt sind und wenn wir es nicht sind. Ich habe vor ein paar Jahren selber mal einmal festgestellt, dass alles irgendwie im Leben für mich zu groß erscheint. Es gab irgendwie nichts, wo ich mit zurechtkomme und ich rannte früher dann auch dann immer nur dann zu Gott, wenn ich Hilfe brauchte oder wenn ich anfing zu verzweifeln. Und eines Tages erkannte ich, dass ich irgendwie auch immer verzweifelt war. Ich wusste es nur nicht. Und ich denke mir mal, dasselbe gilt vielleicht auch für euch. Du brauchst Gott, ob du dir darüber im Klaren bist oder auch nicht. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus: Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Also wenn wir durch Glauben mit ihm verbunden bleiben, können wir alles tun, was bleibenden Wert hat. Das soll aber nicht heute meine Bibelstelle sein. Ich habe mich für ein anderes Kapitel aus dem Johannesevangelium entschieden, für Johannes 4, Verse 46 bis 54. Wer mitlesen möchte, Johannes 4, die Verse 46 bis 54. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm: Herr, komm herab und ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin und dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort des Jesus zu ihm und sprach und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen: Dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm: Gestern um die 7. Stunde verließ ihm das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Im Bibeltext für diesen Sonntag geht es um Worte. Keine 15.000 oder gar 30.000 Worte, sondern genau genommen eigentlich nur um einen Satz. Aber ein Satz, der es in sich hat. Ein Satz, der alles ändert. Ein Satz, der keine Fragen offen lässt. Und da stelle ich mir die Frage, gibt es das überhaupt? Kommt es nicht oft zu Missverständnissen, wenn wir miteinander reden? In der Politik versucht manchmal einer, ein Machtwort zu sprechen, doch dann heißt es meistens nichts als leere Worte. Bei Verträgen gilt nur das Kleingedruckte, das keiner versteht. Und aus Radio und im Fernsehen überschwemmt uns ein Wortschall, das zum einen Ohr reingeht und zum anderen wieder raus. Anders hält man es auch manchmal auch gar nicht aus. Gibt es also wirklich Worte, auf die man sich verlassen kann? Worte, die halten, was sie versprechen? Geh hin, dein Sohn lebt. Das sagte Jesus zu dem königlichen Beamten. Und was unterscheidet diese Worte von allen anderen? Was ist geschehen, dass der Vater glauben und vertrauen konnte? Anfang der 70er Jahre, habe ich mal vor einiger Zeit gelesen, gab es ein kleines Mädchen in Baden-Württemberg, bei dem ein Loch im Herzen gefunden wurde. Man hört heute auch immer wieder von solchen Geschichten, aber damals in den 70er Jahren war es was Besonderes und was medizinisch Neues. Und die Ärzte haben zwar erkannt, hier in Deutschland, ohne Operation hat das Kind keine Chance zu überleben, aber damals war die Chirurgie noch nicht so weit und keiner traute sich, diese Operation durchzuführen. Sogar in ganz Europa meines Wissens nicht. Die Eltern ließen aber nicht locker, informierten sich und hörten von einem Herzspezialisten in den USA, der sich traute, diese Operation durchzuführen und der auch die nötigen Kenntnisse hatte. Sie zögerten nicht, ihre ganzen Ersparnisse zusammenzukratzen und das Geld zu besorgen, um mit ihrer Tochter in die USA zu fliegen, um diese Operation durchführen zu lassen. Also ging es dann über den Atlantik. Kein Weg war denen zu weit und keine Kosten zu hoch, um das Leben ihres Kindes zu retten. Heute ist das kleine Mädchen von damals 47 Jahre alt. Und ganz ähnlich stelle ich mir auch die Zeit vor 2000 Jahren vor, als der königliche Beamte aus Kapernaum erfahren hat, dass sein Kind krank ist und auch wirklich so schwer krank ist, dass er sterben könnte oder vielleicht sogar im Sterben schon lag. Kurz und knapp berichtet die Bibel, dessen Sohn lag krank. Aber in diesem Satz spüren wir ganz viel Angst und Sorge, die der Vater hatte. Und er hatte sicherlich auch alles versucht. Er hat sicherlich zur damaligen Zeit die Ärzte konsultiert, Apotheker, Heiler, was es da alles zu dem Zeitpunkt gab. Und alles war anscheinend wohl bisher vergeblich. Doch er gibt nicht auf. Er will nicht einfach da sitzen bleiben und warten, bis das Kind stirbt. Und er hat noch eine winzige Hoffnung, dass er noch irgendwas findet und was er tun kann. Und dann hört er von diesem Wanderprediger Jesus Christus aus Nazareth. Und auch er hat diese vielen Geschichten gehört über diesen Jesus. Und er fragte sich, sind das alles nur leere Worte oder Wirklichkeit und Wahrheit? Darf man diesen Wundergeschichten glauben oder ist die Enttäuschung nachher noch größer? Und dann zeigt uns dieser königliche Beamte, was Glauben heißt. Es sind drei Schritte, die er geht, drei Schritte, die ihn zu Jesus bringen. Diese drei Schritte lauten, Glauben heißt sich auf den Weg machen, Glauben heißt sich ermutigen lassen und Glauben heißt Vertrauen wagen. Und so wollen wir mit dem ersten Schritt beginnen. Glauben heißt sich auf den Weg machen. Etwa 30 Kilometer sind es von Kapernaum nach Kana. 30 Kilometer bedeuteten zur damaligen Zeit, einen Tag lang unterwegs zu sein, in einer steinigen, trockenen Hügellandschaft, wie sie damals in Galiläa zu finden war. Vielleicht mag er manchmal sogar gerannt sein, um keine Zeit zu verschenken und möglichst schnell Hilfe für sein Kind zu holen. Vielleicht ist er auch mal langsamer gelaufen und fing an zu zweifeln, ob es denn überhaupt der richtige Weg ist, ein sterbendes Kind alleine zu lassen und einen ganzen Tag unterwegs zu sein. Und ja, er musste auch diese Zweifel dann natürlich unterwegs bekämpfen und fragte sich dann, ob dieser Mann aus Nazareth wirklich helfen kann. Was ist, wenn meine Hoffnung sich nicht erfüllt? Wäre es nicht besser, daheim zu bleiben und meinem Kind die Hand zu halten? Muss ich das Schwere nicht so annehmen, wie es mir geschickt wird? Welchen Sinn hat es, sich gegen das Schicksal aufzulehnen? Doch Glauben heißt, sich auf den Weg machen. Wenn wir nur bei uns selbst bleiben, dann verändert sich nichts. Der königliche Beamte wird uns somit zum Vorbild. Er bleibt nicht sitzen und klagt über Gott und die Welt. Er findet sich nicht mit der Krankheit und dem Leid ab, die über seine Familie reingebrochen sind, sondern bricht auf und riskiert etwas. Er setzt sein ganzes Vertrauen auf eine Karte. So stellt sich die Frage, was trauen wir Gott noch zu? Setzt uns der Glaube an Jesus in Bewegung? Sind wir bereit, uns in Not und Verzweiflung auf den Weg zu machen? Sind wir in der Lage, unser höchstes Vertrauen zu geben? Wenn es um Vertrauen zu Gott geht, denken wir normalerweise als erstes an das Vertrauen darauf, dass er uns Dinge schenkt, die wir brauchen. Oder vielleicht auch sogar wollen. Finanzielle Versorgung, körperliche Heilung, die Wiederherstellung einer Beziehung oder die Beförderung bei der Arbeit. Aber eine wirklich vertrauensvolle Beziehung zu Gott geht über solche Dinge, man muss schon sagen, über solche banalen Dinge weit hinaus. Sie schließt auch das Vertrauen ein, dass er in schwierigen Situationen an unserer Seite ist und uns hindurchträgt. Wir müssen lernen, nicht nur vertrauensvoll die Ergebnisse zu ihm zu erwarten, die wir uns wünschen, sondern auch darauf vertrauen, dass er uns bei einem Prozess, den wir durchlaufen müssen, begleitet. Wie schon zu Eingang gesagt oder angedeutet, gab es auch Zeiten in meinem Leben, in der ich Gott hauptsächlich vertraute, weil ich mir Dinge von ihm wünschte. Ich will dieses Gott, ich will jenes Gott und ich brauche folgendes Gott. Aber irgendwann zeigte er mir, dass es für ihn nicht das Wichtigste war, mir materielle Wünsche zu erfüllen. Das würde später kommen, aber zuerst musste er mir beibringen, darauf zu vertrauen, dass er mich durch bestimmte Situationen hindurchträgt. Er zeigte mir, dass er uns zwar nicht immer aus schwierigen Umständen heraushilft, aber beständig an unserer Seite ist, während wir sie durchleben. Und in dem Wissen, dass er bei uns ist, können wir alle Schwierigkeiten in unserem Leben bewältigen und unserem Leben eine positive Einstellung geben. Und Gott vollkommen vertrauen heißt aber auch, ihm zu vertrauen zu 100%, wenn es scheint, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Und so sollte sich jeder mal die Frage stellen, fällt es dir leichter, Gott zu vertrauen, wenn du dir Dinge von ihm wünschst? Oder wenn du Beistand in schwierigen Situationen brauchst? Ganz gleich, in welchen Umständen du dich gerade befindest, bewahre die positive Einstellung und vertraue darauf, dass Gott jetzt an deiner Seite ist. Er wird dich hindurch begleiten und am Ende des Tunnels wird er dich dafür belohnen. Und so kommen wir dann zum zweiten Schritt. Glauben heißt, sich nicht entmutigen lassen. Und dann kommt der königliche Beamte bei Jesus an. Doch was für eine Enttäuschung. Er wird schroff zurückgewiesen, wie wir gerade gelesen haben. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich ein Schlag ins Gesicht war, damals, als er vor Jesus stand, mit der Hoffnung, dass er ihnen helfen würde. Und dann kommt so ein Satz: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Dieser Mann bringt eine Bitte vor, Jesus, wie viele Menschen damals, die von seinen Taten gehört haben. Doch statt zu helfen, fängt Jesus erstmal eine theologische Diskussion an. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht, sagte er. Und er fragte sich, was hat diese merkwürdige Antwort zu bedeuten? Warum reagiert Jesus so abweisend? Ich denke mir mal, dass er gar nicht vielleicht persönlich den Beamten meinte, sondern dass er vielleicht zu erster Linie die Zuhörer damit ansprechen wollte. Denn wie fast immer, und wir haben es ja schon oft gelesen oder auch in vielen Predigten gehört, wenn Jesus unterwegs war, waren immer eine Schar von Menschen vor ihm, hinter ihm, vor ihm, um ihn herum. Es folgten ihm manchmal nur wenige hundert, manchmal auch mehrere tausend. Und so kann ich mir vorstellen, dass er eigentlich nicht den Beamten persönlich gemeint hat, sondern alle. Jesus fragt sie: Liebe Leute, worauf gründet sich euer Glaube? Wollt ihr nur Wunder erleben oder hört ihr durch mich Gottes Wort? Jesus hatte ja damals einen klaren Auftrag. Er sollte von den Menschen als Gottes Sohn erkannt werden, als derjenige, der unsere Welt das Heil bringt. Die Wunder, die er damals gemacht hat, die er vollzogen hat, die sollten eigentlich erst an zweiter Stelle gebracht werden oder an zweiter Stelle stehen. Die waren damals für Jesu Wirken auf dieser Welt gar nicht an erster Stelle und auch gar nicht entscheidend. Und das ist auch natürlich bis heute so, das hat sich ja nicht geändert. Jesus will Heilsglauben und nicht Heilungsglauben. Christsein heißt nicht, ständig spektakuläre Wunder zu erleben und von Krankheit und Leid verschont zu werden. Es gibt Gemeinden, in denen sensationelle Heilungen im Mittelpunkt stehen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, in den USA ist es eigentlich gang und gäbe. Da sind oft so Wanderprediger mit so ehemaligen oder ausgemusterten Zirkuszelten unterwegs und laden dann halt in viele Gläubige ein und dort werden dann vorne auf der Bühne dann spektakuläre Heilungen vollzogen, dass Gehbehinderte plötzlich wieder ganz normal gehen können und so weiter. Ich möchte das auch gar nicht beurteilen, was da stattfindet. Es werden da auch in vielen Gottesdiensten wird immer berichtet, was Menschen Großes mit Gott erlebt haben. Doch die Bibel stellt einen solchen Glaube in Frage. Wer nur auf Wunder aus ist, darf sich nicht wundern, wenn er bei Jesus auf Widerspruch trifft. Deshalb muss er um seinen Sohn besorgte Vater diese schroffe Absage hören. Und damit wird sein Glaube erstmal auf eine harte Probe gestellt. Ist sein Vertrauen groß genug, um diese Enttäuschung dann auch zu verkraften? Oder dreht er sich um und geht weg, wütend und ärgerlich auf diesen Jesus, der seine Not scheinbar gar nicht versteht? Glaube heißt, sich nicht entmutigen lassen. Der Vater widerspricht Jesus nicht, sondern er bittet ganz schlicht um Erbarmen. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt, sagte er ein zweites Mal. Und manche sagen natürlich, klar, er ist ein Beamter und er wusste, steht grundsätzlich zweimal stellen muss, bevor er genehmigt wird. Doch für mich steht hinter dieser Bitte viel mehr. Der Vater des kranken Jungen bleibt dabei: Jesus, du bist der Heiland und ich darf von dir Heil und Heilung erwarten. Auch wenn in diesem Fall seine Bitte nicht sofort erfüllt wird, der königliche Beamte hielt an dem Vertrauen fest. Auch wenn alles dagegen spricht, er hört nicht auf, an Jesus zu glauben. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Herab heißt in dem Fall sogar geologisch oder geografisch. Kana liegt etwa 100 Meter oberhalb von Kapernaum. Die Stadt Kapernaum ist direkt an einem Seeufer, liegt also etwas niedriger. Aber ich denke mir mal, diese Bitte ist eher symbolisch gemeint. Wir können es zumindest so verstehen. Komm herab in mein Elend, beuge dich zu meinem kranken Sohn herab. Im Grunde ist Jesus gekommen in unsere Welt, ein einziges Nachbeugen Gottes. Ich hatte ja vor einiger Zeit, ich glaube, meine letzte Predigt ging ja auch darum, der heruntergekommene Gott. Es ging ja darum, dass Jesus zu uns, dass Gott in Gestalt von Jesus zu uns heruntergekommen ist. Dass wir einen Gott haben, den wir greifen, den wir sehen konnten, zur damaligen Zeit in Menschengestalt. Der sich verletzbar und gemacht hat und der sich nicht in einem großen Palast versteckt hat, sondern in einem einfachen Stall geboren wurde. Und im Grunde genommen wiederholt sich das hier ja auch nochmal wieder. Der Beamte möchte, dass Jesus zu ihm herunterkommt. Und er bleibt nicht in der Höhe des Himmels, sondern steigt tief in unsere Welt hinunter. Das ist seine Sendung, das ist sein Auftrag. So ging es ja auch in die Predigt beim letzten Mal. Deshalb dürfen wir mit unseren Bitten zu Jesus kommen. Unsere Not, unsere Verzweiflung sind ihm nicht gleichgültig, sondern er nimmt sie an und er nimmt sie ernst. Und auch wo wir auf Heilung warten müssen, so bleibt uns doch die Gewissheit des Heils. Glaube heißt, sich nicht entmutigen lassen, sondern an Jesus dran zu bleiben. Mir kommt das so oft vor, als würden wir mehr über alles andere darüber reden, wie wir uns fühlen. Fühlen wir uns gut, fühlen wir uns schlecht, sind wir traurig, sind wir fröhlich, begeistert oder entmutigt? Die Liste der verschiedenen Gefühle scheint irgendwie unendlich zu sein. Gefühle ändern sich ständig und im Regelfall auch ohne Ankündigung, von jetzt auf gleich. Sie schwanken, ob wir es wollen oder nicht, können es nicht beeinflussen. Und nicht gerade so, dass es bei uns beliebt ist oder dass wir vielleicht einen Grund dafür erkennen. Wir alle haben das schon mal erlebt, dass wir abends zufrieden und vielleicht sogar glücklich ins Bett gegangen sind und sind morgens völlig genervt und gereizt aufgewacht. Und wir fragen uns dann, warum fühle ich mich so? Und dann fangen wir normalerweise an, jedem, der uns zuhört, zu erzählen, wie wir uns fühlen. Das Interessante ist nur daran, dass wir viel mehr über unsere negativen Gefühle sprechen, als über unsere positiven. Achtet mal selber darauf. Das ist schon mal wissenschaftlich untersucht worden und es ist ganz interessant, dass wir das Negative gerne immer schnell preisgeben, aber es kommt selten einer rein und grinst über beide Backen und sagt, hey, mir geht's toll, ich wollte dir davon erzählen. Meistens ist das so, ja, ich habe so einen Husten und ja, letzte Woche so schlecht geschlafen immer nachts, die Arbeit war so schwer. Das sind so meistens so Dinge, die man so hört von seinen Mitmenschen. Und stell dir doch einfach mal die Frage, wie fühlst du dich gerade? Wenn du dich gut fühlst, erzähl's doch einfach jemandem. Und wenn du dich schlecht fühlst, sage Gott davon und vertraue darauf, dass er dir hilft und dass er alles zum Guten wendet. Aber ganz gleich, wie du dich fühlst, sei fest entschlossen, Gott zu vertrauen und dich nicht durch Ermutigungen davon abhalten zu lassen. Und schon sind wir beim dritten Schritt. Glauben heißt Vertrauen wagen. Geh hin, dein Sohn lebt. Endlich erfüllt Jesus die Bitte des Vaters. Und doch, eigentlich hat sich der königliche Beamte das ganz anders vorgestellt. Der Beamte möchte, dass Jesus mit ihm kommt, zu seinem Sohn, greifbar, dass er neben ihm steht, wenn er die Heilung vollzieht, dass er das sehen kann, wie es seinem Kind besser geht und wie er die Heilung vollzieht. Doch Jesus schickt ihn alleine zurück zu seinem Sohn. Er hat nichts in der Hand, außer dem Versprechen, dein Sohn lebt. Ja, und da habe ich mir, als ich das geschrieben habe, mir die Frage gestellt, wäre ich damit zufrieden gewesen? Wären wir damit zufrieden gewesen mit dieser Aussage? Genügt das, um sich wirklich auf so einem beschwerlichen und langen Heimweg zu machen? Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging. Was für ein Wagnis. Er hatte Jesus gefunden, er hatte mit ihm gesprochen und trotzdem ist er gegangen und hat sich einfach nur auf dem Wort verlassen. Der Mann wusste zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, ob sein Sohn wirklich gesund ist oder nicht. Und trotzdem ging er zurück, voller Vertrauen darauf, was Jesus zu ihm sagte. Und auf halber Strecke kamen ihm schon seine Knechte entgegen. Sie winkten und ruften schon vom Weiten, dein Kind lebt. Und als er nachforscht, stellt er genau das fest, woran er einfach mit seinem Vertrauen festgehalten wird. Genau in der Stunde, als Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt, ist das Fieber gesunken und der Sohn wurde gesund. Also können wir jetzt sagen, Ende gut, alles gut. Nehmen wir jetzt die Botschaft mit nach Hause. Du musst nur fest genug glauben, dann wird dir Jesus helfen. Ich muss bei dieser Geschichte schon so ein bisschen so an meinem Blu-ray-Player denken. Wundert euch nicht über die Verbindungen, die ich mir teilweise im Alltag so mache, wenn ich irgendwas ausarbeite. Aber der fiel mir dann ein, dass es da so eine Bildvorlauftaste gibt. Wenn ich da drauf drücke, dann läuft die Geschichte oder der Film oder die Sendung läuft dann viermal so schnell voran als normal. Und alles, was da passiert, passiert im Rekordtempo. In wenigen Minuten ist dann die ganze Geschichte einmal durchlaufen. Aber doch kann man sich so ähnlich diesen Bibeltext anschauen. Der Vater macht sich auf den Weg, lässt sich nicht ermutigen, Jesus hilft, er geht zurück, Kind ist gesund. So lesen wir das ja praktisch, wie in einem schnellen Bildvorlauf. In Wirklichkeit kann sowas ja unter Umständen ja Monate oder auch Jahre dauern, bis sowas sich bemerkbar macht. Da kommen Menschen im Gebet zu Jesus, wie dieser königliche Beamte, da setzen sie ihr Vertrauen ganz auf Gott, doch die Antwort bleibt scheinbar aus. Leid und Schwierigkeiten werden nicht von uns genommen. Das ist vielleicht auch das Schwerste am Glauben, auf Gottes Hilfe warten zu müssen. Wie können wir glauben, wenn nichts geschieht? Wie können wir vertrauen, wenn Gott offensichtlich schweigt? Wir kennen das sicherlich auch aus unserem Alltag. Ich kenne es aus meinem Alltag, dass wir manchmal auch Vertrauen in Menschen setzen, die uns nachher enttäuschen oder auch auf Dinge, die fehlbar sind. Viele Menschen vertrauen zum Beispiel auf die Nachrichten, die sie in Zeitungen oder im Internet lesen. Und wir wissen nicht erst seit dem Begriff Fake News, dass vieles, was da zu lesen ist und was da steht, gar nicht stimmt und somit gar nicht der Wahrheit entspricht. Ich bin da auch nicht anders wie viele Menschen da draußen, nur weil ich hier vorne stehe und über Vertrauen predige. Ich habe oft das Vertrauen in der falschen Richtung und Zweifel oder lasse das Vertrauen an Jesus ein bisschen schleifen. Das Auto zum Beispiel, wo ich heute mit hergefahren bin, ist voll mit Technik, sogenannte Assistenzsysteme. Wenn ich die einschalte, kann das Auto teilweise oder sogar ganz alleine fahren. Ich sitze dann einfach nur noch hinterm Lenkrad. Das Lenkrad bewegt sich von ganz alleine, ohne dass ich irgendwas zutue. Es beschleunigt, es bremst. Und damit das funktioniert, sind viele Sensoren da dran verbaut. Ultraschall, Kamera gibt es vorne drin, ein Radarsensor gibt es vorne im Kühlergrill, damit das Ganze auch wirklich funktioniert. Und das Fahrzeug, wie gesagt, kann komplett alleine fahren. Der ganze Haken an dieser Geschichte ist, egal bei welchem Autohersteller solche Systeme verbaut werden, die sind gar nicht technisch und gar nicht ausgereift, dass man ihnen voll vertrauen kann. Es steht auch, wer so ein Auto fährt, darf jetzt mal spaßeshalber auch mal in der Bedienungsanleitung nachgucken, es steht auch drin, dass Assistenzsysteme, dass man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen soll, sondern immer praktisch wie, als wenn man selber fährt, auf den Verkehr achtet, auf das Fahrzeug achtet und das Fahrzeug dann auch bedient und jederzeit eingreifen kann. Und für mich als Autofachmann, wenn ich mit meinen Kunden spreche, gilt das Gleiche. Ich rate grundsätzlich davon ab, diese Assistenzsysteme zu 100% vertrauen. Und wenn da mal was passiert ist, dann weise ich auch darauf hin, ja, lieber Kunde, du hast zwar so einen Parksensor, der piept, wenn ein Hindernis im Weg steht. Jetzt bist du doch an dem Hindernis dran gefahren. Aber solche Systeme können halt eben auch mal versagen. Sie sind nur Assistenten. Der Chef hinterm Lenkrad musst du immer selber sein. Interessanterweise habe ich auch heute Morgen wieder das System eingeschaltet, habe mich mir bequem gemacht ins Auto, in die Gegend rumgeguckt und wieder hundertprozentig mich drauf verlassen, obwohl ich selber eigentlich immer was anderes sage und gerade mal eine Stunde vorher mich noch hier auf die Predigt vorbereitet habe und habe den Text gelesen. Und da musste ich mir natürlich auch selber die Frage stellen, wieso vertraue ich einem so fehlbaren System, aber lasse mein Vertrauen zu Gott ab und zu mal schleifen, wo Gott doch absolut 100% unwiederbringlich unfehlbar ist. Wir Christen vergessen leider oft, dass Gottes Zeitplan ein anderer ist, als den wir selber haben. Wir Menschen planen immer in begrenzten Zeiträumen, in Wochen, Tagen, Monate oder Jahre. Gott plant allerdings für die Ewigkeit. Wir wollen das, was sich jetzt gerade gut anfühlt, und wir wollen das, was sofort Ergebnisse bringt, wenn wir etwas wollen. Gott hingegen ist geduldig und Gott handelt auch vorausschauend. Er investiert ganz bewusst über eine bestimmte Zeit hinweg in uns und erzielt damit Ergebnisse, die weitaus nachhaltiger sind, als wir uns das selber vorstellen können. Wenn Kinder etwas haben wollen, ich kenne das selbst auch aus meinem Kindesalter her, kann ich mich noch gut daran erinnern, dann versuchen die, uns Erwachsene davon zu überzeugen, dass sie es jetzt sofort brauchen, dass es keinen Aufschub duldet. Und manchmal sind wir Erwachsenen aber auch nicht viel besser, wenn wir von Gott etwas erbitten. Und Gott liebt uns noch viel mehr, als wir unsere Kinder lieben. Aber er liebt uns aber auch zu sehr, um uns alles sofort zu geben, was wir uns wünschen. Er weiß, dass für die Verwirklichung unserer Träume alles gut vorbereitet ist. Du kannst darauf vertrauen, dass Gott an seinem Plan für dein Leben arbeitet. Er bereitet seinen Plan für dich vor. Vielleicht wird dein Traum nicht gerade nach deinem Zeitplan verwirklicht. Aber es wird geschehen. Nimm einfach Platz und warte. Und irgendwann wird dein Name aufgerufen. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Und das ist der entscheidende Satz für mich. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Auch wir haben Jesu Wort. Wir kennen die Verheißungen aus der Bibel. Und Glauben heißt Vertrauen wagen. Lassen wir uns an Gottes Wort genügen? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Finden wir in Jesu Heil und Leben oder wollen wir Wunder sehen und nur Wünsche erfüllt haben? Vielleicht kann uns ein letzter Gedanke helfen. Der Sohn des königlichen Beamten wurde geheilt. Bestimmt hat er oft erzählt, wem er sein Leben verdankt. Aber irgendwann ist auch sein Vater gestorben und vorher vermutlich auch sein Vater. Und genauso werden auch wir eines Tages einmal sterben, ohne Ausnahme. Der Tod macht da keinen Unterschied. Aber der Glaube macht es. Der Glaube macht einen Unterschied. Der königliche Beamte und sein Sohn sind gestorben als Menschen, die geglaubt haben. Sie glaubten an den, der versprochen hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der Glaube hält, immer, auch wenn wir halt verlieren. Der Glaube trägt, auch wenn wir in Verzweiflung fallen. Wir haben in allen Fragen und in allen Anfechtungen haben wir Gottes Wort in Form unserer Bibel. Glauben heißt Vertrauen wagen. Und dazu soll die heutige Predigt und unser heutiger Gottesdienst ermutigen. Amen.